Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Am Samstag geht es los. In Peking startet die Curling-WM der Damen, die in der chinesischen Hauptstadt dann bis zum 26. März ihren Titelträger ausspielen. Und das deutsche Team ist auch dabei mit dem großen Ziel, sich direkt für Olympia zu qualifizieren. Die Auslosung meint es allerdings nicht so gut mit dem Team um Skip Daniela Jentsch. Wie gut die Chancen stehen und was sonst noch wichtig ist bei der Curling-WM der Damen, analysieren wir jetzt mit dem ehemaligen Olympia-Curler und Eurosport-Kommentator Christopher Bartsch. Hallo Christopher.
Hallo Malte.
Christopher, zum Start vorweg, gleich kannst du sagen, du bist für Eurosport wieder am Start. Wann sind immer eure Sendezeiten?
Ja, wir berichten eigentlich die ganze Woche hin und wieder durch. So, also einmal am Tag um 12 Uhr mittags ungefähr sind wir auf Sendung bis Freitag und dann am Sonntag haben wir noch das Finale.
Also Eurosport überträgt, ihr könnt es da gucken, könnt natürlich auch hier bei uns bei meinsportradio.de reinhören, wir werden euch auch auf dem Laufenden halten, aber schaut auch gerne in die Bewegtbilder rein. Christopher, lass uns über das Turnier sprechen, qualifiziert vor allen Dingen die acht besten Teams der Curling-Europameisterschaft 2016, dazu Kanada und die USA aus der Amerikazone, China als ausrichtende Nation und Südkorea, das sich über die Curling-Pazifik-Meisterschaft qualifiziert hat. Sehr europalastig, der Curling-Sport.
Ja, das ist so. Das ist natürlich dem geschuldet, dass wir natürlich dann insgesamt auch recht viele Curler haben in Europa. Natürlich nicht zu vergleichen mit Kanada mit 1 Million Aktiven. Aber die sind ja sowieso auch immer im Favoritenkreis mit drin, schon grundsätzlich, weil sie gut sind.
Also natürlich auch in diesem Jahr. Wie ist überhaupt der Modus bei der Curling-WM?
Ja, man spielt eine sogenannte Round-Robin. Das heißt also jeder gegen jeden in der Vorrunde. Und die besten 4 Teams, die qualifizieren sich dann für die Playoffs.
Also die besten 4. Unter die muss man kommen, um dann eben weiterzukommen in die K.O.-Runde. Wie siehst du die Favoritenlage? Kanada hast du schon angesprochen, natürlich immer zu erwähnen, wenn es um favorisierte Teams steht. Kanada Zweiter in der Weltrangliste. Wer ist noch im Kreis der Favoriten?
Die Frage schon befürchtet, aber das ist immer so schwierig. Gerade in diesem Jahr ist das Feld so unglaublich eng. Hm. Dennoch glaube ich ja, dass du mich ohne eine Antwort hier nicht rauskommen lässt. Nee, insofern lege ich mich jetzt mal fest. Ich würde sagen, unter die besten 4 kommt noch Schottland, Schweden und die Schweiz. Kanada hatte ich ja schon genannt.
Wie würdest du Russland einschätzen in diesem Jahr? Die sind ja immerhin Europameister, amtierender Europameister und auch 4. der Weltrangliste.
Mhm. Absolut starke Mannschaft. Irgendjemanden muss ich ja rauslassen. Mhm. War klar, dass du einen findest, der da noch definitiv mit reingehört. Aber ich glaube, auch dieses Jahr werden nicht auf 5 oder 6 Playoff-Plätze erweitern. Insofern, ja, würde ich einfach mal sagen, die haben jetzt so ein bisschen im Hinblick auf die Europameisterschaften, als sie die Qualifikation dann nicht geschafft haben im eigenen Land gegen Team Mojewa, die dann ja auch Europameisterinnen wurden und jetzt nicht bei der WM am Start sind, weil sie eben gegen das Team um Anna Sidorova verloren haben. Vielleicht trotzdem ein bisschen weniger Spielpraxis als noch vor so 1-2 Jahren, als sie so richtig stark waren. Insofern glaube ich, dass die anderen Teams noch einen Tick mehr investiert haben momentan und vielleicht das Momentum auf deren Seite ist.
Also sind wir gespannt, werden wir natürlich verfolgen. Die Schweiz immer ein Kandidat, vor allen Dingen, wenn man sich mal die letzten Weltmeisterschaften anguckt. In den letzten 5 Jahren 4-mal den Titel geholt, 1. in der Weltrangliste. Was macht die Schweiz so besonders gut?
Ja, sie haben einfach momentan 3 Mannschaften ganz oben bei sich in der eigenen Liga, die alle das Zeug haben, Weltmeisterin werden zu können. Die haben eine super Konkurrenz im eigenen Land, das macht sie so stark, weil sie einfach wissen, um schon den nationalen Titel, diese Qualifikation für so einen internationalen Wettbewerb gewinnen zu können, müssen die schon ihre absolute Top-Leistung abrufen. Und das schaukelt sich natürlich dann so ein bisschen hoch. Und die investieren natürlich auch sonst sehr viel. Die sind international permanent unterwegs, ganz viel in Kanada, haben eine Top-Trainerbetreuung mit absoluten Elite-Coaches und natürlich auch ein sehr gutes Netzwerk an Curling-Hallen. Das ist nicht zu unterschätzen. Das sind Bedingungen, von denen ganz viele andere Nationen, die noch hier um Olympiapunkte kämpfen, träumen dürfen.
Unter anderem natürlich auch die deutsche Mannschaft, die sich ja direkt für Olympia qualifizieren möchte. Es gibt Daniela Jentsch hat gesagt, da müssen wir wahrscheinlich Rang 5 einfahren, damit wir dann da hinkommen. Wie siehst du die Chancen, wenn man jetzt mal auf die Auslosung guckt, sind gleich zwei dicke Brocken zu Beginn, die da warten auf die deutsche Mannschaft. Und die beiden Mannschaften haben wir schon vorgestellt, Schweiz zunächst und dann Kanada.
Ja, ich finde das gar nicht so schlecht, dass die Auslosung so ist. Man muss ja sowieso gegen jeden spielen, deswegen ist das nicht wie manchmal so beim Fußball, da irgendwelche Gruppenphasen sind, da kann man eine schwere oder eine schlechte Gruppe erwischen. Hier ist es ja so, dass man sowieso gegen jeden spielen muss, insofern auch die Punkte irgendwann holen muss. Und Kanada ist eh immer schwer zu schlagen, die Schweiz ist eh immer schwer zu schlagen. Und die Erfahrung, würde ich sagen, ist eher so, dass diese absoluten Top-Teams, dass die, wenn sie überhaupt geschlagen werden können, dann ist es meistens eher am Anfang einer WM- oder EM-Woche, weil sie vielleicht noch mit den äußeren Bedingungen zu kämpfen haben, sei es jetzt Jetlag oder ungewohnte Ernährung, ungewohntes Hotel, irgendwas, was sie vielleicht ein bisschen stört, dass die Eisbedingungen vielleicht auch noch nicht so gewohnt sind. Aber je mehr dann die Woche voranschreitet, desto mehr macht sich bemerkbar, dass die sich eben so super darauf einstellen können auf alles, dass die Leistung auch immer besser wird, weil sie eben auch so viel spielen, eine Top-Kondition haben, dadurch hochkonzentriert auch am Ende in solchen Playoff-Spielen sein können, was ja für so den Breitensport-Curler oder überhaupt Breitensport-Sportler, der kennt das, wenn ich jetzt als besagter Curler aufs Eis gehe, auf so einer WM, das würde vielleicht ein Spiel noch gut gehen, aber irgendwann würde mich der Muskelkater und die Konzentrationsschwäche so einholen, dass ich gnadenlos einbrechen würde. Und das ist bei den Teams eben nicht mehr der Fall.
Also dann gucken wir mal, was das deutsche Team dann da leisten wird. Was traust du denen zu? Sie sind ja souverän deutscher Meister geworden. Wie weit reicht das letztlich, was sie in Deutschland, dass sie da eine Klasse für sich sind, ist klar. Aber wie weit reicht dieses Können dann auch für das Weltniveau?
Das Können reicht definitiv aus, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Das hat man schon in der Vergangenheit gesehen, auch bei EM und WM-Spielen. Die haben sich auch noch mal gesteigert. Also ich habe ja selber sie bei der Deutschen Meisterschaft hier in Hamburg beobachten können und muss sagen, die haben sich noch mal ins Zeug gelegt, haben noch mal eine Menge investiert. Da sind ja auch Profis dabei und welche, die halbprofessionell spielen. Das bringt natürlich dann auch was, wenn man sich dem Curling-Sport so gut widmen kann. Und sie verhalten sich eben auch sehr professionell, was das drumherum angeht. Definitiv ist der 5. Platz drin. Es ist vielleicht sogar mit etwas Glück, Turnierglück, auch mal ein Playoff-Platz drin. Das kann schon sein. Also natürlich, wenn man dann so ein bisschen das Momentum verliert, dann kann so eine Mannschaft auch mal wegbrechen. Aber wie ich eingangs sagte, das Niveau ist eben so hoch wie schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und dadurch ist eben auch ganz, ganz viel in der Rangliste möglich für alle Mannschaften.
Und wenn es jetzt nicht mit Platz 5 reichen sollte oder für Platz 5 reichen sollte und die Qualifikation jetzt die auf direktem Wege nicht geschafft werden würde, es gibt noch eine Hintertür.
Ja, die Hintertür, die kenne ich ganz gut, denn die mussten wir ja 2013 auch nehmen, um zu den Olympischen Spielen überhaupt zu kommen. Wenn es also nicht gelingt, sich jetzt über diese Olympiapunkte aus den letzten beiden Weltmeisterschaften direkt für Olympia zu qualifizieren, dann gibt es noch einen sogenannten Olympia-Qualifier. An dem dürfen alle Nationen teilnehmen, die an einer Weltmeisterschaft der letzten dreien, also wir haben ja jedes Jahr eine, teilgenommen haben und es nicht über diese direkte Qualifikation geschafft haben. Ja. Und wenn man sich damit qualifiziert, dann hat man da noch die Chance, hier einen der letzten beiden Plätze mitzunehmen, kann aber eben auch ganz schön hart sein, denn gerade bei den Männern haben wir das mal schon so ein bisschen vorausgerechnet. Da sind so ein paar Mannschaften, die jetzt bei der letzten WM nicht so gut abgeschnitten haben, im engeren Favoritenkreis sonst aber stehen. Wenn dann so einer mal da runterrutscht und dann in so einen Qualifier kommt, dann guckt man natürlich als so jemand, der dann auf Deutschland da steht, natürlich erstmal schon mal, ja, da ist schon mal so ein ganz harter Brocken und es sind eben dann nur zwei Plätze, die man dann in so einem Turnier nur erspielen kann. Es ist auf jeden Fall auch sehr, sehr hart.
Und vor allen Dingen, das Turnier ist erst im Dezember und die Olympischen Spiele sind ja immer zu Jahresbeginn. Also das ist dann auch eine sehr, sehr kurze Zeit, die man dann hat, um sich dann direkt auf Olympia dann auch wirklich vorzubereiten. Weil wenn man sich jetzt qualifiziert, hat man ja das ganze Jahr über, wo man weiß, ist Olympia, da können wir auch den Formaufbau entsprechend regeln. wenn man sich erst im Dezember qualifiziert, wird es ganz eng. Wie habt ihr das damals gemacht?
Ja, das hast du ganz genau richtig erkannt. Das ist extrem hart. Für uns war es auch deshalb so hart, weil sich eine andere deutsche Mannschaft zuvor bei der EM etwas über ein Jahr vorher nicht für die WM qualifiziert hat. Das heißt, erstmal hatten wir dann eine nationale Ausscheidung, die wir gewinnen mussten. Dann hatten wir die Vorbereitung auf den Olympia-Qualifier, hatten aber auch noch die Mission, bei der EM aus der B-Gruppe wieder in die A-Gruppe aufzusteigen. Das war ganz wichtig. Und hatten dann nur 5 Tage hier zu Hause irgendwie kurz mal eben Klamotten wechseln, um dann von der EM in Norwegen wieder auf diesen Olympia-Qualifier in Füssen zu fahren, der ja unser größtes war, was wir in unserer Curler-Karriere je gespielt haben, wenn man so will, wenn man jetzt mal von den Olympischen Spielen absieht, weil es ja das Wichtigste war, um dieses große Traumziel einmal bei Olympia dabei sein zu erreichen, möglich machen kann. Mhm. Und da setzt man sich auch extrem unter Druck, weil man eben weiß, die Chance kommt nicht so oft. Jetzt muss ich sie nehmen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, die ersten beiden Spiele von den 7 Vorrundenpartien gleich verloren. Da wussten wir schon, wenn wir jetzt wahrscheinlich noch eins verlieren, sind wir wahrscheinlich raus. Und das setzt sich natürlich so richtig Rücken an die Wand. Und manche Teams macht das stärker, manche macht es aber auch schwächer. Und ja, ich glaube, so eine Anspannung hatte ich in meinem Leben noch in keiner Situation je wieder, wie die in diesen Spielen, die ich dann gespürt habe. Also das ist auf jeden Fall ein harter Brocken.
Auf jeden Fall eine Situation, die Daniela Jentsch und ihr Team gerne vermeiden würden. Wenn man jetzt nochmal in die Historie zurückblickt, deutsches Curling bei den Damen in den 80ern und Anfang der 90er, da gab es ja mal relativ viele Medaillen, seitdem aber nicht mehr. Was ist in der Zwischenzeit passiert?
Ja, der Curling-Sport hat sich natürlich auch ganz extrem entwickelt. Mhm. Man muss sich mal vorstellen, 98 das erste Mal offiziell olympische Sportart, vorher nur Demonstrationssportart. Das hat natürlich eine Menge bewirkt. Da ist in allen möglichen nationalen olympischen Komitees ein Ruck durchgegangen. Man hat sich auf Curling ein bisschen mehr eingeschossen, hat natürlich finanziell auch einiges investiert. Einige mehr, andere Nationen etwas weniger. Und diese Früchte, die kann man jetzt ernten. Da gibt es Nationen wie Schweden, Schottland, Schweiz, die haben extrem in Jugendarbeit damals investiert, extrem in Sportstätten investiert, jetzt der Curling-Sport einfach eine gute Basis bekommt. Ich wiederhole mich gerne, in Schweden gab es dann sogar ein Curling-Gymnasium auf einmal. Das gibt's heute noch. Da ist das dann Schulsport und tagtäglich im Unterricht. Ja, und da sind natürlich jetzt so Top-Athleten draus entwachsen, die einfach eine gute Breite haben. Also das heißt, dass es sehr viele gibt und dass sie einfach auf extrem hohem Niveau spielen. Und in Deutschland müssen wir sagen, da wurde natürlich auch was getan, aber wir haben eben noch sehr wenige Profis. Also bis zu diesem Olympiazyklus hatten wir keinen. Und das merken wir eben auch. Dadurch, dass die Leute dann eben, so wie ich damals auch, die gehen zur Arbeit, haben einen relativ harten Job im Zweifel, 40, 50 Stunden in der Woche. Trotzdem widmen sie sich dem Curling-Sport, haben vielleicht noch Familie und der Spagat, der ist dann schon hart. Und da ist es natürlich für jemanden, der sich nur dem Sport widmet, ich sag mal, natürlich immer noch schwer, aber etwas einfacher, eine sehr gute Leistung durch sehr viel Routine dann auch abzurufen. Ja, und das ist jetzt so gerade das, dass man sieht, die Nationen, die das meiste Investment getätigt haben, die kriegen jetzt natürlich auch am meisten raus.
Ist das denkbar, dass es in Deutschland irgendwo das Profitum sich weiter ausbreitet bei Curling? Was muss denn da für Voraussetzungen noch geschaffen werden?
Wir kämpfen ja immer wieder jetzt gerade um die Förderung. Mhm. Ich weiß nicht, die meisten von den Zuhörern werden das ja sicherlich auch mal verfolgt haben, dass Curling-Sport in der Presse war zuletzt, weil es eventuell aus der DOSB-Förderung gestrichen werden sollte. Das hat natürlich erstmal eine Bewegung, die eher konträr dem ist, was wir gerade anstreben. Klar, jetzt haben wir so Elite-Teams, das sind 2 Stück, eins bei den Herren, eins bei den Damen, die sich sehr auf den Curling-Sport fokussieren, die da sehr viel machen, aber es ist eben auch wichtig, dann zu schauen, was kommt hinterher, wer kommt dann danach. Und da ist es eben auch ganz wichtig, dass die Bedingungen geschaffen werden, dass die Leute genug Zeit und genug Mittel zur Verfügung haben, um dem Curling-Sport die Aufmerksamkeit zu geben, die er braucht, um auch international mitzuspielen. Auf nationaler Ebene was zu gewinnen, ist für die Teams natürlich keine Herausforderung mehr, weil sie mehr oder weniger unter sich sind. Aber international, um dann eben mitmachen zu können, bedarf es sehr viel Zeit, sehr viel Reisen, sehr viel Geld und sehr viel Hingabe. Mhm. Und da ist eben die Struktur im Sport ganz, ganz wichtig, wie in allen Sportarten. Und ich bin mir sicher, da haben wir noch eine Menge Potenzial.
Und da hoffen wir mal, dass Daniela Jentsch und ihr Team dann bei dieser Curling-WM in Peking ein bisschen Werbung auch für die Sportart machen können. Wir werden auf jeden Fall berichten hier auf meinsportradio.de und der Kollege Christopher Bartsch wird auf Eurosport für euch dann auch kommentiert und uns hier natürlich auch ab und an Rede und Antwort stehen. Christopher, vielen Dank für deine Einschätzung und deine Vorschau auf die Curling-WM in Peking.
Und wir hören uns wieder.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Benny Hövedes, Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten, zu helfen. Anstoß, die Charity-Aktion, bietet dir die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun und mit etwas Glück einen der vielen Preise zu gewinnen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen PAOK Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Wenn du mein Trikot oder einen der anderen zahlreichen Preise gewinnen möchtest, geh auf meinsportradio.de. Alle Erlöse gehen an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauf dir jetzt für nur 1 Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.